Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und als Datenschutzbeauftragte tätig. Und zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Und auch heute darf ich wieder einen ganz besonderen Gast begrüßen. Herzlich willkommen im Dr. Datenschutz-Podcast. Hallo, lieber Stefan Hansen-Öst.
Hallo, Laura.
Hallo. So, du bist jetzt wieder da, aber ich stelle dich trotzdem ein mini bisschen vor, weil es soll ja Menschen geben, die vielleicht noch nicht jede einzelne Podcast-Folge gehört hat. Also shame on you, ne? Aber falls dem so sein sollte, Stefan ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch alle meine anderen Vorstellungen von ihm gerne hören aus der Vergangenheit. Er ist seit vielen Jahren eine führende Stimme im Datenschutz, ist vielen auch bekannt als der Datenschutzguru oder durch seine Coaching-Angebote. Manche kennen ihn vielleicht auch als Horster DSB. Ich hatte bereits die Freude, alle Stefans kennenlernen zu dürfen. Lieber Stefan, danke, dass du ein Wiederholungstäter bist und ich dich wieder im Dr. Datenschutz-Podcast begrüßen darf.
Ja, ich bin sehr gerne wieder hier.
Ja, ich finde es total toll. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ja nicht. Du bist wirklich sehr spontan einer Einladung gefolgt, die spontanen Spazier-Geh-Lauf-Inspiration quasi gefolgt hat. Ich habe mal in deinem Newsletter vor kurzem gelesen, dass du, auch wenn du laufen gehst, viel Inspiration hast. Ich kenne das sehr, sehr gut und habe mich sofort wiedergefunden. Und du hast einfach direkt Ja gesagt. Voll gut.
Ja, so bin ich.
Ja, so bist du. Stefan, wir haben uns überlegt, dass wir heute so einen ganz bunten Potpourri machen wollen von Fragen und Themen, die so in unserer Datenschutzbubble aufkommen, bei denen es so um die typischen Wehwehchen und Themen und vielleicht auch echten Herausforderungen von Datenschutzbeauftragten geht. Und du hast das Thema vorgeschlagen. Erzähl mal, wie bist denn du darauf gekommen?
Ja, ich bin darauf gekommen, weil ich jetzt ja schon ein paar Jährchen dieses Thema Datenschutz mache und auch schon etliche Jahre Datenschutzbeauftragte begleite, sage ich mal. Nicht unbedingt ausbilde, sondern meistens haben die woanders ihre Ausbildung genossen und haben dann irgendwo ihren Kurs gemacht. Mal 3 Tage, mal 5 Tage, mal 3 Wochen. Und sind dann nach dem Kurs, haben sie dann gemerkt, oh, ich habe ja jetzt irgendwie was gelernt, aber trotzdem habe ich keine Ahnung, wie ich die PS hier auf die Straße bringe und wie mache ich das jetzt eigentlich und was sind eigentlich so die Herausforderungen. Die werden dann ganz häufig so ins kalte Wasser geworfen und manchmal komme ich mir so vor, das hatte ich dir ja auch schon mal im Vorgespräch gesagt, als wäre ich hier mehr so der Psychologe, den Datenschutzbeauftragten erzählt oder dass sie als Key Skill sozusagen Frustrationstoleranz aufbringen dürfen, dass das eigentlich so das Haupteinstellungskriterium ist, um in diesem Job irgendwie gut über die Runden zu kommen. Ja, also es ist ganz häufig so, dass ich wirklich völlig niedergeschmetterte Personen per E-Mail sich bei mir melden oder manchmal auch am Telefon, wo ich sage, komm, lass uns telefonieren, das ist ja ganz echt, hört sich nicht gut an. Und ja, und dass man dann einfach mal sieht, okay, den Leuten geht es teilweise echt nicht gut. Und da ist schon ganz häufig so ein ganz markanter Punkt, dass man den Leuten sagt, ja, ey, du bist nicht alleine. Das geht ganz vielen so. Und ich kenne das ja auch. Ich bin ja auch jahrelang Datenschutzbeauftragter gewesen, dann jahrelang wieder nicht. Jetzt mache ich das wieder in Teilbereichen. Also ich weiß eben auch so die Ups und Downs, die es da so gibt und dass es eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und man manchmal eben einfach, ja, darf man, ist das hier Profanität, ist erlaubt? Ich sag mal, Arschkarte hat.
Kannst du voll sagen.
Gut.
Ich weiß nicht, ob wir noch so richtig der Boulevard des Datenschutzes sind. Ich glaube, mein ehemaliger Kompagnon Cornelius würde es vielleicht nicht mehr ganz so tragen. Dazu sind wir manchmal so ernst und edukativ. Aber ich find's voll gut. Lass raus.
Okay, ja. Also deswegen kam so die Idee, so dass wir vielleicht mal darüber sprechen können. Und vielleicht findet sich ja die eine oder der andere auch dann wieder in dieser Thematik.
Ich bin nicht so häufig in der Situation wie du, dass ich in anderen Unternehmen andere Datenschutzbeauftragte sag mal, betreue oder begleite, ist wahrscheinlich das bessere Wort. Aber also, es kommt vor. Aber was ich kenne, ist andere Datenschutzbeauftragte den Flur hoch und runter bei mir. Und ich kann nicht zählen, wie oft ich zumindest nach irgendeinem Termin mit einem Kunden kopfschüttelnd aus dem Termin auch rausgegangen bin. Über alle möglichen Konstellationen. Und man könnte ja glauben, ich gewöhne mich da vielleicht dran. Und das tut man ja auch zu einem gewissen Grad. Aber ich würde nie behaupten, dass ich da über den Dingen jetzt stehen würde. Und ich bin auch, das ist auch tagesformabhängig. Es gibt auch echt die Tage, da ficht mich das einfach viel mehr an. Und dann habe ich so in etwa 2 bis 3 feste Anlaufpunkte bei mir im Büro. Also bestimmte Türen, an denen ich immer klopfen kann, um mir auch einfach im Zweifel einmal Luft zu machen. Da finden sich auch vielleicht die ein oder anderen Schimpfwörter wieder, gegebenenfalls. Aber vor allen Dingen hohe Emotionalität. Das ist, also, weil manche Situationen, wir lachen beide, weil wir lachen, glaube ich, beide, weil wir es kennen und wissen. Und ist ja auch dann meistens gar nicht so heiß alles. Und das beruhigt sich ja auch wieder. Aber im ersten Moment sind ja manchmal, also wahrscheinlich, weiß nicht, ob du das auch kennst, aber dann bestimmt also von den Personen, mit denen du redest, ist ja auch einfach so, dass manchmal die Risiken super hoch ist oder man sich unverstanden fühlt oder dass man wieder mal auf dem allerletzten Drücker eingebunden wurde. Das alleine macht ja einen enormen Stresspegel, weil das landet auf deinem Schreibtisch. Also das ist so mein Thema, was ich selber ganz oft erlebt habe, bei Kollegen gesehen habe und das sehe ich aber auch in der Praxis bei den internen DSBs auch ganz viel. Alles ist schon erledigt und dann ruft einer laut, oh, hat jemand schon mit dem Datenschutz geredet? Ja. Das ist ja schon so geflügeltes Wort bei uns geworden, dass wir alle irgendwie vor Frustration auflachen. Aber die Realität ist häufig gar nicht so witzig, ne? Du sitzt da, das liegt auf deinem Tisch und jemand sagt, ich brauche eigentlich eine Antwort bis morgen. Und das in einer Situation, in der ja nun Datenschutz auch häufig nicht schwarz oder weiß ist, dir vielleicht die Hälfte der Informationen fehlen, du aber den Druck der Stakeholder total merkst, du nicht schon wieder die Bremse in Anführungsstrichen sein möchtest. Und zwar nicht mal, weil du es wirklich bist, sondern weil du im Zweifel ja nicht Ja sagen kannst, wenn du die Hälfte der Sachen nicht weißt. Also das mal so. Also das ist mein Evergreen. So dieses, ja, und dann auch alles, was ich damit reinmische, man ist ja auch nur Mensch, ne? Also man fühlt ja einfach Dinge dann.
Ja, na klar.
Ob das Zeitdruck ist oder die Kollegen oder Kolleginnen, die ja auch vielleicht Zeitstress haben, die können das ja auch nicht an- und abstellen. Das sollen die ja auch gar nicht. Aber die Situation ist dann, ja, gar nicht mal so witzig.
Ja, absolut. Und es ist ja wirklich so der Dauerbrenner, dass der oder die Datenschutzbeauftragte immer am letzten gefragt, als letztes gefragt wird. Und wenn das Projekt schon irgendwie durch ist, es ist schon beschlossen am besten. Mhm. Alles ist beschafft. Also der Einkauf ist erledigt. Das Budget ist freigegeben, wahrscheinlich auch schon bezahlt. Und hätte man vorher mal gefragt, dann wäre vielleicht mal alles ein bisschen anders gelaufen. So. Und ich glaube, da muss auch jeder seinen Frieden damit finden. Und ich glaube, da darf auch jeder und jede vor allen Dingen früh lernen, wie man Grenzen setzt und wie man auch selbst sozusagen als Person erzieht. Und das ist, glaube ich, schwierig, gerade so wir haben ja 2 Settings. Wir haben interne Datenschutzbeauftragte, wir haben externe Datenschutzbeauftragte. Mhm. Und gerade bei den internen ist es eben manchmal schwierig, in diesem Setting dann diese Grenzen auch richtig ziehen zu können, ne? Weil Unabhängigkeit, Weisungsfreiheit soll ja alles da sein, ne? Ist alles gut und schön, kann man ja auch schlecht ran, trotzdem gibt es natürlich irgendwie immer eine Art von Druck. So, und was du schilderst, weißt du, dann kommt irgendeiner noch auf die glorreiche Idee, oh ja, scheiße, da ist ja noch der Datenschutz irgendwie zu beachten, dann fragen wir mal eben und dann kriegst du irgendwie 30 Seiten Projektmaterial, alles kondensiert schon aufs Heftigste und dann sollst du da jetzt irgendwie mal kurz ein Feedback geben und natürlich idealerweise auch nur dein Go geben. Ne? Am besten ist ja immer noch, dass die Leute kommen, ja, du musst das freigeben. So. Das ist ja auch so ein altes Wording, ne? So aus dem alten BDSG. Ja, der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte macht eine Freigabe, wo ich auch noch so, ich gebe hier gar nichts frei. So, ihr könnt euren Kram mal schön selbst verantworten. Ich kann meinen Senf dazu geben, weil mein Job ist primär jetzt erstmal die Beratung hier. Und nicht wie früher in der alten BDSG-Welt, wo da noch so eine Freigabe erfolgte. Also sorry. Und jetzt, bei mir ist es, ich bin ja nun schon ein bisschen länger Anwalt und die ersten 5 Jahre habe ich ganz klassisch eben so Feldwald-Wiesen-Anwaltmäßig gearbeitet. Und da hat man halt echt viel gesehen und du musstest viele Leute vertreten, mit denen du niemals ein Bier hättest trinken gehen wollen. Never ever. Und das war aber eine ganz gute Erziehung für mich auch, eine Schule, dass man eben merkt, so, du kannst das einfach trennen, so, das sind Mandanten, du bist Anwalt, du vertrittst Interessen. Das sind nicht notwendigerweise deine, beziehungsweise manchmal sind es überhaupt gar nicht deine.
Ja.
Und damit dann kannst du deinen Frieden machen und deswegen ist deren Problem halt nur partiell mein Problem. Und dann kann man, glaube ich, ganz gute Learnings daraus ziehen, später auch im Berufsleben, dass man einfach die Leute so ein bisschen erzieht und dann eben Grenzen setzt und die eben auch merken, so ja, sorry, ist jetzt nicht mein Job, hier euren Kram zu retten, müsst ihr vorher mal kommen. Und dass sie es beim nächsten Mal einfach lernen. So. Es ist ja nicht so, wie uns manche Leute erzählen wollen, ja, wir haben so ein Datenschutzmanagementsystem hier in der Organisation und das funktioniert und der oder die Datenschutzbeauftragte ist jederzeit mit am Tisch und entscheidet mit und so, ja, Bullshit. Das ist natürlich in den meisten Unternehmen ist das nicht so. Und in den wenigsten öffentlichen Stellen ist das so. Also,
das stimmt.
Da sieht es ja manchmal noch echt deutlich schlimmer aus, muss man dazu sagen. Und da höre ich eben auch ganz viel von Datenschutzbeauftragten in öffentlichen Stellen, die mir auch Sachen erzählen, wo du denkst, ey, das geht jetzt auch gar nicht. Ne? Da sind dann auch bestimmte Sachzwänge und die haben da echt manchmal ein ganz schönes Päckchen zu tragen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja so, also ich glaube schon, dass der externe Datenschutzbeauftragte, wir haben ja mal eine ganze Folge dazu gemacht, so Vor- und Nachteile, interner Datenschutzbeauftragter, externer Datenschutzbeauftragter. Und ich glaube, beide Seiten haben ganz klar Pros und Cons. Mhm. Was als Externer natürlich manchmal nicht ganz so stark ist, ist dieser Druck, der ja in so einer Gemeinschaft mehr entsteht, wenn du Teil einer Organisation bist. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja dann nicht, wenn ich als externer Datenschutzbeauftragte komme und lange mit jemandem zusammenarbeite, ja, dann kenne ich die Leute auch. Und da baut man natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen auf, gar keine Frage. Aber sind trotzdem nicht meine Kollegen. Schon noch mein Kunde und Ansprechpartner. Und Distanz ist unter den Umständen im Durchschnitt, finde ich, etwas leichter. Das hat ja dann seine eigenen Herausforderungen.
Ja, sehe ich auch so.
Weil man dann manche Sachen nicht so gut mitkriegt und so, ne? Aber das ist manchmal wirklich leichter. Das beobachte ich auch so bei den internen Datenschutzbeauftragten, mit denen ich zusammenarbeite, bei denen ich bei größeren Projekten mit unterstütze, wenn die sagen, oh, sie brauchen noch ein bisschen mehr Manpower oder Know-how oder so und kaufen sich das bei uns ein. Aber da sehe ich schon, die sind in den Politics, so würde ich das mal nennen, in so einem Unternehmen ganz anders mit einbezogen. Und das wirkt auf die mit. Und der Druck, der existiert meiner Meinung nach immer ein Stück weit. Ich meine, ganz richtig hat mal eine Ansprechpartnerin zu mir gesagt, ja, aber Laura, ich will jetzt hier nicht immer die DSGVO-Polizei sein. Das fand ich so süß. Und ich habe gesagt, ja, du, ich verstehe dich total. Ich will auch nicht die DSGVO-Polizei sein, um Gottes Willen. Und sie meinte dann so, ja, und nicht nur, dass die Leute mal denken, ich bin hier eine Bremse oder so, sondern es ist so, ich fühle mich wie so eine Art Wächter. Vor allen Dingen dann, wenn es sowieso hart auf knapp und überhaupt ist. Und das verstand ich total. Und das, sie sagte, sie, das habe ich nicht vergessen, also im Kontext, sie meinte, dass sie da regelmäßig so einen Rechtfertigungsdruck merkt. Mhm. Und das, also ich meine, das kenne ich auch extern. Also jemand, der mich mal auch richtig herausfordert und sagt, nee, warum sagen Sie denn das jetzt so, Frau Stoll? Nee. So, also das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, dass das intern mehr passiert, auch das Hinterfragen mehr passiert, ist jedenfalls meine Beobachtung.
Sehe ich auch so. Ich, ganz witzig, mit Datenschutz oder DSGVO-Polizei, das erinnert mich so ein bisschen an, das war so die Phase so ein paar Jahre vor der DSGVO. Da hatte ich ziemlich viele Mandate als externer DSB und da wurde ich so ein bisschen immer durchgereicht. Irgendwie, ja, hier, Stefan, der ist nicht so ein Datenschutz-Taliban, hieß es immer. So.
Okay, wow.
Und das hat sich, ja, ich habe mich auch immer schon als Enabler gesehen, sozusagen, im Rahmen des rechtlich Möglichen. Also das muss ich auch dazu sagen. Und wenn, gibt immer Mandanten, die darüber hinausgehen und dann ist das halt deren Ding. Das ist dann nicht meins, dann mache ich mir auch nicht zu eigen. Dann müssen sie halt ihren Frieden damit machen. Ich glaube halt nur, dass jeder da auch den, oder dass ein guter DSB oder eine gute Datenschutzbeauftragte gut ist, wenn sie sozusagen die Handlungskorridore aufzeigt, die Risiken aufzeigt und dann kann der Verantwortliche, also sprich die Geschäftsführung oder wer auch immer jetzt gerade das Sagen hat, kann dann entscheiden innerhalb dieser Risikokorridore, welchen Weg sie gehen wollen. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was viele auch lernen müssen und was auch wiederum ein bisschen Erziehungsarbeit ist, weil viele Unternehmen und auch öffentliche Stellen das halt nicht verstehen, sondern die wollen halt irgendwie den einen Weg haben und am besten irgendwie jetzt hier vorgezeigt und vorgezeichnet und die muss man dann eben auch ein bisschen dahin erziehen, dass sie in der Lage sind, informierte Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dafür sind Datenschutzbeauftragte da, dass sie einfach diese Wege aufzeigen, die Risiken aufzeigen und dann können die Verantwortlichen entscheiden, durch welche Tür sie dann gehen wollen.
Ja, ich denke, dass das für mich persönlich in die Kategorie fällt, leichter als externe DSB als interne DSB.
Ja.
Das ganz klar, also ich bin total fein mit mir und schlafe auch total gut, auch wenn einer meiner Kunden, die ich als externe Datenschutzbeauftragte berate, wenn da jemand genau das Gegenteil macht, nachdem ich gesagt habe, super high risk, ganz schlimm, keine Ahnung, sage ich gar nicht so häufig, aber theoretisch jetzt einfach mal. Und ich kann dann trotzdem total entspannt schlafen, weil ich denke, nur, Verantwortung trägt halt nun mal die verantwortliche Stelle. Ich habe denen genau alles gesagt, informierte Entscheidung und so, mehr geht nicht. Mhm. Wenn das aber in meinem eigenen Laden wäre, ich weiß nicht, ob ich das immer so empfinden würde. Also, und zwar aus ganz verschiedenen Gründen, weil ich ja vielleicht auch viel mehr betroffen wäre von den Konsequenzen, wenn auch was schief geht.
Mhm. Klar, absolut. Also ich habe da ja auch leicht reden. Ich war noch nie intern. Ne? Also ich bin ja auch offiziell unemployable sozusagen, weil ich dafür gar nicht geeignet bin. Also ich gehorche ungern und bin so ein klassischer Gegenbeispielsortierer. Wenn mir irgendjemand macht, mach das, dann mache ich genau das Gegenteil. Also ich bin manchmal mit mir selbst ein bisschen anstrengend wahrscheinlich, fürchte ich. Ja, deswegen kenne ich das Interne gar nicht. Aber ich kenne es ganz gut. Ich finde es zum Beispiel sehr cool, diese Kombi. Also auch vielleicht so kleine Backstory dazu. Ich habe vor der DSGVO habe ich alle Mandate als externer DSB niedergelegt. Also habe die in andere Hände gegeben, alle PC'ig und so weiter. Und alle haben gefragt, ja, was soll denn das? Und so, ja, ich glaube nicht daran, dass man als Anwalt im Bereich Datenschutzrecht noch Datenschutzbeauftragter sein kann, wenn man so wie ich so sehr cutting-edge beraten hat im Hinblick auf datengetriebene Modelle oder Geschäftsmodelle. So, das passt halt nicht. Und du musst halt durch diese Neuorientierung in dieser Stellung des Datenschutzbeauftragten in der DSGVO hat der oder sie zwingenderweise echt einen Fuß auf der Bremse. Mhm. So, das muss man ganz deutlich sagen. Mhm. Und ich habe halt nicht dran geglaubt. Ich dachte, ich bin nicht der Typ dafür, der jetzt irgendwie sagt, ja, geht nicht, stopp, auch nicht gut, ne, Risiko hier, bla. Du bist als Anwalt kennst ja auch die Rechtsprechung des BGA zur Anwaltshaftung. Die ist nicht lustig, man muss immer den sichersten Weg beraten und das ist also echt immer sehr grenzwertig. Gut, musst du als Berater auch, aber als DSB halt dann eben umso mehr. Und da habe ich mich halt nicht gesehen. Deswegen dachte ich, gut, hier, klare Kante, ich schmeiß alle raus, stimmt nicht. Ich habe alle wirklich, ja, auch mit einem weinenden Auge weggegeben, aber in gute, treue Hände, sind auch immer noch gut beraten, da ist alles gut. Und habe dann eben gedacht so, nee, das passt nicht. Und ich habe wirklich an dieses Kombi-Modell gedacht und das eigentlich wie so ein Good Cop, Bad Cop Ding. So, das heißt, du hast den Good Cop, das ist sozusagen der Datenschutzbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte intern. Mhm. Und dann hast du halt jemanden, der dann sozusagen dann die Möglichkeiten ausreizt. Das ist also bis zum Rande des Risikos, ne, wo man halt einfach sagen kann, okay, das funktioniert. Und da habe ich mich gesehen, nicht weil ich das jetzt für richtig halte oder weil ich jetzt irgendwie Datenschutz für eine blöde Idee halten würde oder ich jetzt irgendwie datengetriebene Geschäftsmodelle irgendwie besonders klasse finden würde, tue ich nicht. Aber ich kenne das halt aus der Beratung und ich bin halt häufig derjenige gewesen, der gerufen worden ist, wenn es kompliziert geworden ist. Und dann waren es halt häufig diese Sachen, wo es dann mal ins Eingemachte geht, wo man schauen muss, okay, wie kriegen wir das jetzt hier in rechtlichen Bahnen geregelt, ohne dass es zu risky wird und dass wir trotzdem noch eine vernunftsorientierte Risikoentscheidung treffen können, die uns nicht komplett um die Ohren fliegt, sondern wir einfach sehen können, was geht. Und dass man einfach dann guckt, okay, wie kann man da jetzt beraten? Und dann hast du eben zwei, du hast eben externen Berater oder intern passt dann meist nicht so gut. Er wird dann in der Regel eine Anwältin oder ein Anwalt sein und du hast dann intern DSB, die dann eben oder der sich damit eigentlich auch ganz wohlfühlen kann, weil man eben gut mitberaten kann, gute Ideen einbringen kann.
Ja.
Aber du kannst halt trotzdem mit gutem Gewissen sagen, ich bin halt die Person, die auf die Bremse tritt und hier meiner Rolle gerecht werde, die DSGVO mir sozusagen zugeteilt hat. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Hat sich aber leider echt nur wenig durchgesetzt, weil das einfach ein Kostenproblem ist. Und die Leute halt sagen so, ja, ich habe jetzt schon hier eine Person, die ist Datenschutzbeauftragte.
Genau.
Und warum soll ich jetzt hier noch irgendwie extern jemanden zahlen? Das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Also ich habe da jedes Verständnis dafür, wenn Unternehmen Blick auf ihr Budget haben, sollen sie auch. Und dann bin ich halt irgendwann wieder in die Rolle reingekommen. Eigentlich, weil ich das gar nicht wollte, aber ich bin dann wieder mal Datenschutzbeauftragter geworden. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Und damit bin ich jetzt aber auch ganz fein, weil das überschaubar ist und jedes Mal echt ein gutes internes Team um mich herum habe.
Mhm.
Die wirklich, also wo wir wirklich exzellent zusammenarbeiten, finde ich. Und wo es gut funktioniert und wo es gut ineinander greift und wo man dann trotzdem, wo auch, glaube ich, insgesamt alle ganz, ganz happy damit sind, wie das so funktioniert.
Das hat sich über die Jahre bei mir auch total verändert. Am Anfang, als ich angefangen habe, hat mich als externe Datenschutzbeauftragte zu arbeiten, hat mich das gar nicht so gejuckt, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein Team hatte oder vielleicht nicht ein Team, aber noch jemand quasi vor Ort, der oder die dann jeweils mit unterstützt, wie auch immer man das nennt, Datenschutzkoordinatoren oder Manager oder wie auch immer man das alles so heute nennen kann. Das war mir am Anfang gar nicht so wichtig. Das hat sich über die Jahre total verändert. Also vom Datenschutzmanagement so eine Art abgeschichtetes System zu haben, auch jemanden vor Ort wirklich auch zu enablen und einen Filter zu haben und gerade in umfangreicheren Projekten dadurch natürlich auch direkt mehr Ressourcen zu haben, ist unglaublich Gold wert. Das hat sich mein Blick total verändert über die Jahre. Heute, gerade in den Konstellationen, in denen ich eine Koordinatorin habe oder einen Datenschutzmanager oder also ich habe alle möglichen Namen dafür schon gehabt in Unternehmen. Das waren immer die besten Sachen auch wirklich im Kern für den Aufbau im Datenschutzmanagement und die Pflege. Da waren zwar ganz häufig Leute, die da morgens irgendwann aufgewacht sind und denen dann dieser neue schöne Titel dann verliehen wurde, so im Team-Meeting. Du bist jetzt auch Datenschutzkoordinatorin oder so, stelle ich mir vor. Hast du jetzt mehr Ressourcen? Wissen wir noch nicht, wie wir deine Stunden aufteilen, aber das brauchst du ja auch, musst ja gar keine Sorgen machen, weil wir haben ja eine externe Datenschutzbeauftragte.
Ja, genau, ja.
Aber wenn das da ist, dann ist es natürlich total schön. Ich sehe aber auch, was du sagst, dass das Thema Ressourcen im Datenschutz häufig erschöpft ist, wenn man gesagt hat, ich habe jetzt zum Beispiel eine externe Datenschutzbeauftragte oder auch eine interne. Und dann muss das doch wohl gehen. Also das ist doch, kann ja wohl kaum ein Two-Man-Job sein, quasi. So viel kann ja nicht sein. So wie kann es denn da im Datenschutz geben? Und natürlich verstehe ich auch Kostendruck, insbesondere im KMU-Bereich. Ne? Also das ist ganz klar, wenn man sich anguckt, dass deren Pflichten sich häufig kaum unterscheiden und dass du im KMU genauso viel zu tun hast, häufig als armer kleiner Datenschutzmogel, ne? Ist natürlich total hart. Aber das sehe ich natürlich viel. Und die sind dann auch meiner Erfahrung nach häufig die Einzelkämpfer. Wenn ich ganz ehrlich bin, für die habe ich ja echt so ein ganz großes Herz. Weil ich musste nie ein Einzelkämpfer sein. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank, und hatte aber auch immer Netzwerk und viele Leute, mit denen ich reden kann. Und das stelle ich mir extremst anstrengend vor. Und manchmal auch ein bisschen traurig und manchmal auch ein bisschen so überdrüber in der Belastung. Also auch einfach nur, weil dann fehlt ja auch ein bisschen der Maßstab. Du hast das ja vorhin schon gesagt, ne? Dieses Gefühl zu wissen, das geht anderen auch so.
Ja, genau.
Oder ich bin jetzt hier nicht zu blöd. Weil, surprise, surprise, Datenschutz ist oft richtig grau und nicht schwarz oder weiß. Und nein, es gibt nicht immer nur die perfekte Antwort. Und es ist deutlich leichter, eine Unsicherheit auch auszuhalten, sehe ich jedenfalls so, wenn man nicht alleine damit ist.
Absolut, ja.
Also, ist übrigens auch das Thema, was ich mitgebracht habe, das ist so, neben den Datenschutzbeauftragte und auch Koordinatoren werden als Letzte eingebunden in Projekten. Diese permanente Unsicherheit im Datenschutz, also meine, das gibt es natürlich auch in anderen Rechtsgebieten, gar keine Frage. Aber das ist das, was ich ganz häufig höre. Ja, aber da muss es doch jetzt mal eine Antwort geben, Laura. Das muss doch so oder so sein. Oder, sag mal, es kann doch wohl gar nicht sein, dass es dazu keine Entscheidung gibt. Am besten, weiß ich nicht, vom EuGH, so wie sich die Leute das gerade wünschen oder so. Und das, weiß ich nicht, erlebst du das auch bei dir, diese Frustration dazu?
Ja, das erlebe ich total. Aber witzig, jetzt wo du es sagst, ich denke, früher war das eigentlich so, ich habe mich also für das Datenschutzrecht entschieden. Gut, das hat jetzt eigentlich eine andere, das hatte meine Bürgerrechtsader, hat mich zum Datenschutz gebracht, das kann ich dazu sagen. Aber und Marit Hansen hat mich dazu gebracht, weil wir damals doch in irgendwelchen Mailbox-Fido-Mailbox-Systemen in den 90er Jahren irgendwie Kontakt hatten und uns beide mit TK-Überwachung beschäftigt haben.
Witzig.
Also, ja, völlig witzig, ja. Also so kam das damals schon zusammen irgendwie. Ich habe dann aber das Datenschutzrecht eigentlich total cool gefunden, weil das so ein Rechtsgebiet war, zu dem es null Rechtsprechung gab. Null.
Mhm.
So, das war ja herrlich, weil ich finde das genial. Weißt du, man ist schon Jurist und dann hat man so eine Neigung zum Klugschnackertum möglicherweise. Und dann hast du noch einen Bereich, wo du nicht mal was können musst, weil es gibt keine Rechtsprechung. Es gibt ein bisschen Literatur, die kannst du dir so leicht anlesen. Und dann kannst du einfach behaupten, was richtig ist. Das fand ich herrlich, also großartig. So, und die Zeit ist leider vorbei, weil wir jetzt jeden Morgen hier, wenn die News-Ticker reinkommen von den juristischen Datenbanken, wie viele Entscheidungen da wieder gekommen sind, es geht ja nicht ein Tag vorbei, also nicht ein Werktag vorbei, wo nicht Minimum 2, 3, 4 Entscheidungen sind. Das hatten wir früher irgendwie gefühlt in 4 Jahren, dass da mal 2, 3 Entscheidungen kamen. Und jetzt, und jedes Mal halt musst du halt schauen, okay, ist das jetzt wichtig, filtern, muss ich das kennen, hat das eine Bedeutung, ist das ein Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung? Wo habe ich das schon mal gehört? Und das ist halt etwas, wo ich schon durchdrehen kann. Und habe ich jetzt relativ viel Zeit zur Verfügung, um sowas zu filtern und zu sortieren, weil das eben mein Job ist. Aber das halt schon zu machen. Und wenn man dann eben jetzt dann noch die Anforderungen hat, so ja, hier, sag mal, da muss es doch eine Antwort geben, so, dann kann man auch sagen, ja, sorry, das ist jetzt wirklich im Datenschutzrecht, ne, wie früher, wie es immer hieß, zwei Juristen, drei Meinungen, das ist im Datenschutzrecht ja noch viel verquerer eigentlich, weil du wirklich, du hast nicht nur Rechtsprechungen, hast du noch Aufsichtsbehörden und wir alle sind am Basteln mit Suchmaschinen und KI, um jetzt möglicherweise hier die Tätigkeitsberichte idealerweise durchzuskippen und zu durchsuchen. Vielen Dank dafür übrigens an die Stiftung Datenschutz für das Datenschutzarchiv, das ich großartig finde, weil das toll ist zum Suchen.
Für die habe ich auch gerade letztens Werbung gemacht. Das ist einfach mega.
Also das ist, Frederik, wenn du das hörst, und Kirsten und wer auch sonst noch alles da ist, ey, Chapeau, das ist richtig cool. Ich habe mir auch, ich benutze so eine Suchmaschine, heißt Kagi, da kann man so Snippets bauen und dann sucht das eben direkt da, kann man auch mit Google nachbauen, ja. Aber da sowas halt einfach praktisch, um dann zu sehen, okay, was ist jetzt da? Und das ist halt, geht ganz vielen so, dass die auch allein schon von dieser Informationsflut völlig überfordert sind, und zwar zu Recht, weil das uns allen so geht. Also du wirst es auch kennen, wenn man sich jetzt in Kreise der Kolleginnen und Kollegen unterhält, selbst die, die jetzt fast nur Datenschutzrecht machen, alle sind am Stöhnen und Ächzen, weil das echt nicht normal ist, was einem da abverlangt wird. Und wenn du dann jetzt gerade mal irgendwie frisch gebackene Datenschutzbeauftragte bist oder Datenschutzbeauftragter und kommst von deinem TÜV oder was weiß ich Kurs, DEKRA, weiß da Geier was, dann denkst du wahrscheinlich auch so, ja, das war jetzt irgendwie eine ganz schön bescheuerte Entscheidung, das zu tun, möglicherweise. Und wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? So, und das habe ich auch schon häufig erlebt, dass Leute angefangen haben und die ich dann ein bisschen begleitet haben, die nach 2 Jahren gesagt haben, so, ey, sorry, ich kann nicht mehr, das war's jetzt, ich bin da raus, ist nicht meins. Und jetzt glücklich irgendwas anderes machen, ne? Und das gibt's halt auch so. Und es gibt andere, die arrangieren sich damit oder sind Feuer und Flamme. Und ich glaube, da darf jede und jeder darf da seinen Weg finden, wie man damit vielleicht glücklich wird. Und dass man eben auch einen Weg findet, um da psychisch einfach mit dieser Belastung klarzukommen. Weil es ist nicht ohne. Ja. Also jeder, der jetzt sagt, das ist jetzt ein easy Dingy, wir schaukeln uns jetzt hier die Eier oder sonst was, das ist Quatsch, ne? Also das ist nicht so, sondern da hängt eine Menge Zeug dran, da hängt Verantwortung dran. Und völlig egal, ob du intern oder extern bist, du musst dich da mit Themen auseinandersetzen, du musst dich mit Leuten auseinandersetzen, dir werden Erwartungen aufgezeigt, du die möglicherweise erfüllen sollst, und da wird's halt echt lustig. Und komme ich gleich mal zu den Themen, die bei mir so ständig landen, ne? Weil so die Klassiker irgendwie, ja, hier, wir Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, ne?
Oh ja. Das so, habe ich auch auf meiner Liste für heute.
Ne, gibt's klar eine Anforderung, wer es macht, das ist der Verantwortliche. Und wer von wem wird erwartet, dass er es macht oder sie es macht?
Natürlich der DSB.
Die oder der Datenschutzbeauftragte, ne? Und da sind auch so Leute, selbst wenn ihr es machen wolltet, ist das echt keine gute Idee, weil eure primäre Funktion ist hier Kontrolletti. So, Kontrolletti und beratende Person. Mhm. So, und wenn du jetzt dein eigenes Zeug kontrollierst, ist das echt keine gute Idee. Ne? Das geht mit der Datenschutzfolgenabschätzung, geht das weiter, wo man auch so, ja, keiner hat einen Plan, wie das geht. Und dann, ja, dann mach du doch. Du bist, dafür haben wir dich doch. Ne? Du bist doch hier der Datenschutzfuzzi. So, ja, nee, ich kann da gerne beraten. Das steht ja sogar in der DSGVO. Dass ich beraten hinzugezogen werden kann, aber ey, das ist nicht mein Job, ne? Und dann kommen aber trotzdem eben die Anfragen bei mir an von den Datenschutzbeauftragten, die ich begleiten darf, die halt sagen, ja, wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Wo du auch sagst, ey, mach halt die fucking DSFA und stell die als Vorschlag da. So, mach sie, ne? Und sag denen so könnte es aussehen, könnt ihr euch gerne zu eigen machen, dann wird's halt eure und macht, ne, schaut euch das an, wenn ihr es gut findet, aber das ist normalerweise nicht mein Ding. Aber du kannst dich ja nicht jetzt irgendwie als neue DSB dich da hinstellen und sagen so, nee, das ist nicht mein Ding, das steht nicht in Artikel 37 und 39 drin, dass ich das machen muss. Ne?
Ah ja, kommst du ganz groß bei raus.
Ja, schönen Dank.
Schönen Dank auch. Jetzt werde ich nicht mehr los, so Mist.
Ne? Ja.
Ja, so sieht's aus. Ja, stimmt. Ja,
so geht's ja lustig weiter, weißt du, Schulen. Wer macht denn die Schulung so? Dafür haben wir einen DSB. Ja, ja, gut. Nun steht aber explizit in der DSGVO drin, dass der DSB eben zu kontrollieren hat, dass Schulungen durchgeführt werden. So. Jetzt ist das original so, ich kenne keine Aufsichtsbehörde in Deutschland, vielleicht eine, die der Meinung ist, dass eine Datenschutzbeauftragte nicht schulen dürfte.
Mhm.
So, weil alle sagen so, ey, das ist eine schwachsinnige Regelung insoweit in der DSGVO.
Ja.
Wer soll es denn machen, wenn nicht die Person, die A, Ahnung hat von Datenschutz und B, Ahnung von den internen Vorgängen. Warum soll ich denn jetzt irgendwie da eine externe Referentin oder einen Referenten holen, die keinen blassen Schimmer davon hat, wie wir hier arbeiten, und soll da was zum Thema Datenschutz erzählen? Und alle liegen da mit irgendwie gähnend irgendwie unter dem Tisch, weil die denken so, das ist jetzt auch nicht so ein Thema, mit dem ich jetzt, wo ich morgens aufwache und sage, hurra, ich habe eine Datenschutzschulung im Unternehmen. Ne? Das habe ich jetzt auch selten erlebt. Kommt vor, aber ist halt eher selten. Also ich habe eine Schulung, die nennt sich Datenschutz und Alkohol. Das ist so eine Weihnachtsfeierschulung. Das ist die einzige, wo, glaube ich, Leute mit ein bisschen auch Elan und Humor dahin gehen, die sonst auch nicht so viel mit Datenschutz im Hut haben. Aber das war es dann eben auch.
Ist es dann so wie bei uns bei der DSK letztes Jahr? Man muss immer einen trinken, wenn jemand DSGVO sagt?
Das kommt so ein bisschen drauf an, also wie die so drauf sind. Ne? Also, okay. Wenn das ein norddeutsches Unternehmen ist, dann wird es ohne Schnaps kaum gehen, glaube ich.
Hätte ich auch gedacht. So. Du, ich schule übrigens total gerne. Ich liebe Schulungen.
Ja, ich auch, ja.
Also vielleicht ist das, bin ich auch ein bisschen strange, kann ich auch mit leben, aber ich schule total gern. Also nicht unbedingt, also ich kasper auch gern vor Leuten rum, sowieso. Das ist ja okay, ne? Also das kann man sich wahrscheinlich auch denken, würde ich auch keinen Podcast machen. Also das ist jetzt vielleicht auch keine große Überraschung. Aber der Hauptgrund, warum ich Schulungen mag, ist, und deswegen mag ich auch wirklich persönliche Schulungen immer noch richtig gern, ist, weil ich mir wirklich einrede, die Leute lernen mich ja auch ein bisschen kennen. Und ich habe immer wieder den Eindruck, dass, wenn ich Leute erstmal ordentlich geschult habe und die mich kennenlernen konnten, dass sie auf die Idee kommen, ja Mensch, das mit dem Datenschutz und mit der Laura, das tut vielleicht ja doch nicht weh.
Genau.
So, weißt du, so ein bisschen in die Richtung. Das ist quasi, ich sehe es eher als Maßnahme, also ja, die müssen geschult werden, bla bla, wissen wir alles. Ich persönlich sehe das aber ein bisschen mehr als so eine Art vertrauensbildende Maßnahme im Datenschutzmanagement irgendwo.
Total.
In denen ich auch immer genau erkläre, wie sind denn die Prozesse? Wann ruft denn ihr mich an? Wann müsst ihr mir auch mal sagen, es brennt im Zweifel? Damit da das auch besser, wie heißt das, die Rädchen? Ja, doch, die Rädchen ineinander greifen, genau.
Ja.
Und deswegen, also ich finde Schulungen mega. Ich weiß nicht, ob alle meine Geschulten Schulungen so mega finden, das weiß ich nicht. In Zeiten von Videokonferenzschulungen, bei denen die Hälfte die Kamera aus hat, ich weiß ja nicht.
Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Präsenzschulungen, weil ich das, wenn es geht und ich es mir einrichten kann, dann mache ich auch das gerne, weil ich finde, da hast du wirklich alle Sinne und da kannst du nochmal ganz anders irgendwie, ich bin ja auch nicht so, dass ich mit meinem fertigen Foliensatz komme und jetzt spule ich da mein Programm runter. Also ich gucke vorher, wer ist denn da so da und mache eine kurze Vorstellungsrunde und dann merkt man manchmal schon so, okay, gut, es sind jetzt irgendwie doch ans andere Kaliber da, als du gemeint hast und dann wird halt alles umgeworfen und dann, ja, aber ich glaube, da geht es auch gar nicht so sehr, das Thema an sich zu verkaufen oder darum, das Thema an sich zu verkaufen, sondern eben einfach eine gewisse Nähe zu schaffen, eine Nahbarkeit, dass die Leute einfach merken, okay, ey, der ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Genau.
Den kann man vielleicht sprechen und das tut auch gar nicht weh. Und dass man dann wirklich eher so, ja, einen Support anbietet. So, ey.
Genau.
Ich bin da, ne? Wenn ihr was braucht, dann bin ich da. Und ich sag dir noch immer wieder, ich bin nicht sauer, wenn ihr euch bei mir meldet, sondern je mehr ich von euch höre, umso besser verstehe ich, wie ihr es macht.
Was, ne? Also
gerade als externer DSB jetzt, ne? Dass du einfach verstehst und schnallst, okay, wie laufen die Rädchen denn dann wirklich? Wie greifen sie ineinander?
Ja, total. Und ich glaube auch einfach, dass... Ich weiß nicht, ob es gibt ja so ein paar Rollen in Unternehmen. Der DSB oder die DSB ist ja nicht die einzige, die da mit bestimmten Vorurteilen zu kämpfen hat. Aber dass man einfach mal sagt, hey, die ist doch ganz nett. Also das klingt so doof, aber das ist so hilfreich, um einfach so eine gewisse Hemmschwelle vielleicht auch abzubauen. Und Schulungen nutze ich dann immer gerne auch für viele Beispiele, um zu zeigen, welche Lösungen wir gefunden haben und warum das gut war und warum das da gut geklappt hat und warum das Hand in Hand gehen kann. Und dann ist nicht so dieses, ja, die werden eh Nein sagen oder das wird kompliziert oder was auch immer da die, ja, all die Stereotypen sind, die da alle wirken.
Naja, genau. Wie machst du das mit der Auskunft? Also Auskunft durch ein DSB, ja, nein?
Nö. Nee.
Was war das denn jetzt?
Also? Ja, ich hab's ja schon mal.
Lauras Antwort auf alles.
Du, wenn du mich so fragst, ja, als ich ein Kind war, habe ich nicht verstanden, warum Marge Simpsons immer so ein leicht growling Noise macht auf alle Fragen. Ja, ich bin jetzt eine erwachsene Frau und Mutter. Ich kann dir sagen, ich finde es die perfekte Antwort auf 90% der Fragen. Von daher, also da hat sich mein Bild deutlich verändert. Nein, aber Auskunft durch den DSB. Die Auskunft kann nie durch den DSB erfolgen, ist meine ganz persönliche Meinung. Schon gar nicht, da ich externe Datenschutzbeauftragte bin. Ich kann keine Auskunft machen. Ich habe keine Daten, ich habe keinen Zugriff auf Daten. Ich kann das immer nur mit der verantwortlichen Stelle zusammen machen. Wenn die verantwortliche Stelle aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel Interesse daran hat, dass ich das zum Beispiel dann verschicke und da auch mein Name vielleicht drunter steht, weil ich bei denen ein super Funktionspostfach habe, und das darüber laufen kann. Und dann steht eben Laura Stoll unter der E-Mail. Da habe ich keine Bauchschmerzen mit. So. Und ich verstehe es umso mehr, wenn es vielleicht ein kritischerer Fall ist. Sagen wir mal, eine Auskunft, die nicht im luftleeren Raum ist, sondern im Rahmen, sagen wir mal, einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung. Und alle wissen total, Stakes are super high. So, dass dann man direkt vielleicht auch mal zeigt, nicht nur, wir machen das jetzt hier und wir sind fristgerecht und das sind alle Infos, sondern das ist hier nicht random, sondern wir haben hier auch Kompetenz im Haus dafür und um vielleicht mal der einen oder anderen Gegenseite schon mal ein bisschen den Wind auf den Segeln zu nehmen. Rein strategisch, ja. Völlig in Ordnung aus meiner Sicht. Und das mache ich auch gern, weil solche Sachen regelmäßig sonst im Zweifel auch bei der Aufsichtsbehörde liegt und dann bin ich sowieso ganz häufig auch in der Kommunikation dann involviert. Und da kann ich es auch vorher machen, da bin ich entspannt. Aber die, gerade im B2C-Bereich, die trete ich so lange, bis die endlich Prozesse haben, bei denen ich nicht alles mitmachen muss. Das ist überhaupt nicht möglich. Gerade da sind es auch viel zu viele Anfragen. Das könnte ich nicht und würde ich auch nicht wollen. Die habe ich mir erzogen quasi, damit die Prozesse haben. Aber wenn dann ein super komplizierter Ex-Arbeitnehmer ist, der, weiß ich nicht, 300 Jahre im Unternehmen war, ja, und der dann auch noch Kopie möchte von allem, was weiß ich, dann muss man vielleicht, braucht man vielleicht auch das Augenmaß gemeinsam. Da bin ich dann auch gerne hands-on, weil das meistens die Probleme, die später dann sowieso entstehen würden, ein bisschen vielleicht vorwegnimmt. Was denkst du denn?
Ja, ich freue mich, wenn der Verantwortliche das selbst hinkriegt und ich gucke da gerne drüber. Und empfehle das auch dringend, weil ich selten Auskunftsersuchen sehe, die gut sind oder vollständig. Und es sind ganz häufig, da wird dann drüber geschrieben, ja, welche Daten sind das und so weiter. Und dann wird irgendwie noch ein Screenshot gemacht oder sonst irgendwas. Aber die ganzen anderen Informationen, Speicherdauer, Kategorien von Empfängern, Empfänger und so weiter, das fehlt dann irgendwie alles. Und deswegen da und auch ganz wichtig, dass das auch so eine Empfehlung an alle, dass man bei einer Auskunft immer, ich sage immer, den Kanal offen lassen. Also der Gesprächskanal wird immer offen. Die Auskunft darf eigentlich nie final sein. So, da werden jetzt die Anwältinnen und Anwälte, die zuhören, sagen, ja doch, das fordern wir ja. Ne? Und fordern ja auf, dass das abschließende Auskunft ist, weil das genau will man ja. Um dann notfalls nachher die alte staatliche Versicherung vor Gericht zu haben und so weiter. Da wird es dann sehr ungemütlich. Will man nicht. Aber ganz einfach, ich schreibe halt immer hin, also ich immer so, schreibt bitte letzten Satz rein. Und wenn Sie noch weitere Fragen zu den Auskunftsansprüchen haben, dann können Sie sich jederzeit gerne bei uns melden.
Genau.
Weil es sonst immer blöd ist, wenn der Kanal dicht ist und die Leute gehen dann zur Aufsichtsbehörde, dann stellt sich das für die Aufsichtsbehörde notwendigerweise so dar, als wäre die Auskunft jetzt final erteilt. Und das wird immer, dann hat man halt das schlecht gemacht. Also ich persönlich mache das schon häufiger, dass die Auskunft über mich läuft. Manchmal ist das ganz pragmatisch so, weil die Mandantin zum Beispiel nicht in der Lage ist, die Auskunft in irgendeiner Art und Weise verschlüsselt zu übersenden. Weil kein PGP da ist. Und ich dann derjenige bin, der das dann PGP, häufig sind, viele Auskunftssuchen sind ja von Leuten, die datenschutzaffin sind.
Wohl wahr.
Und die haben häufig eben auch PGP und wissen, wie eine Ende-zu-Ende-E-Mail-Verschlüsselung funktioniert und dann läuft das halt über mich. Oder ich lege das eben bei mir auf dem Kanzleiserver passwortgeschützt ab und bin derjenige, der dann eben das auf dem zweiten Kommunikationskanal das Passwort übersendet, weil das dann eben auch viele Unternehmen damit überfordert sind oder weil sie es nicht dürfen oder sie können keine SMS versenden und das sind halt so kleine Detailprobleme oder wie auch immer. Aber auch nochmal so ein Tipp für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in Sachsen sein solltet, dann macht das bitte nicht, weil die sächsische Aufsichtsbehörde hält das für unzulässig, dass Datenschutzbeauftragte Auskunft erteilen. So, haben die einen Tätigkeitsbericht mal hingerotzt und seitdem ist das vorbei. Also in Sachsen bitte niemals als DSB machen, es sei denn, ihr wollt euch mal vor dem Verwaltungsgericht mit der Aufsichtsbehörde streiten, um das mal grundsätzlich zu klären.
Na gut, ich meine, da ein bisschen Sportsgeist würde mich ja schon interessieren, ob das Bestand hätte.
Finde ich immer gut, aber die Mandanten sind immer so wenig begeistert von dieser.
Ja, das stimmt.
von dieser gerichtlichen Klärung. Ja. Ist aber auch nicht, weil das Verwaltungsgericht ist nicht schön. Also das
macht auch nicht so viel Spaß. Und
nee, dauert halt lange, weißt du? Das ist ja schon teilweise 2 Jahre bis zur mündlichen Verhandlung. Und ist das eigentlich schon, worüber du dann sprichst, ist dann eigentlich schon passé, weil alles schon, die Welt hat sich weitergedreht. Die Verarbeitungen sind auch nicht mehr so, wie sie mal waren. Und dann redet man da über irgendein Zeug, das eigentlich keinen mehr interessiert. Das ist dann eben so ein bisschen unschön.
Das stimmt wohl. Ach, gucke, siehst du mal, das wusste ich gar nicht. Ja, Sachsen da so eine extra Sonderlocke. Aber gut, wir haben ja einige Bundesländer bei einigen Themen. Also
ich sehe aber gerade, es war nicht der Tätigkeitsbericht, sondern so ein Handlungsleitfaden für Kommunen und Verwaltung zur Auskunftserteilung. Ist aber noch ganz frisch, sehe ich gerade. Okay. 5.3.2026. Aber ich meine, das haben die vorher schon mal zum Besten gegeben.
Ja, was nicht alles gibt, ne?
Ja.
Also ich finde ja, es ist immer gut, häufig, also das geht dir ja bestimmt auch häufig so und das ist in meiner Beratungspraxis ganz häufig so, dass die Leute genau mit so ein bisschen diesen Erwartungen ja auch an einen, gerade an den Externen rantreten, in dem Gedanken, die werden diese ganzen Besonderheiten ja auch kennen oder keine Ahnung. Und genau, das stimmt ja häufig. Also ich würde nie behaupten, dass ich alle Besonderheiten von allen Aufsichtsbehörden und was weiß ich, was da schon mal war, irgendwie kennen würde. Geschweige denn, und das darf man gar nicht vergessen, das hat vor kurzem der Tim Wiebetur sehr schön auf den Punkt gebracht. Man darf nicht vergessen, dass viele auch der Entscheidungsprozesse und Entscheidungen an sich ja gar nicht öffentlich werden.
Ja.
Und vieles weiß man wirklich ja gar nicht. Ich fand, das hat er so schön rausgearbeitet. Da nochmal ganz liebe Grüße an ihm an der Stelle. Das war einfach auch für mich nochmal klar zu machen, wir kennen halt auch nur das, entweder was man selber erlebt hat, und das teile ich im Zweifel auch dann mit den meinen Kunden. Und wenn ich da externe Datenschutzbeauftragte bin und weiß, Aufsichtsbehörde X ist bei Thema Y besonders affin oder schwierig oder hat zum Beispiel super viele Inhouse-Kompetenzen, was ja durchaus ein Thema sein kann, wenn die da viele Kolleginnen und Kollegen in der Behörde haben, die das so richtig gut können. Naja, das macht ja vielleicht auch was mit dem Ergebnis. So.
Ja.
Und das ist, verstehe ich dann natürlich auch. Das darf man auch erwarten. Aber dass Sachsen findet, dass die Auskunft nicht durch den DSB, das war mir neu. Aber man lernt auch nie aus.
Ja, ich finde es aber rechtlich jetzt gar nicht so abwegig. Also das ist schon nachvollziehbar.
Mhm.
Und vielleicht ist es in diesem Handlungsleitfaden für Kommunen aber auch extra drin, so als kleine Hilfestellung für Datenschutzbeauftragte, damit die eben auch, also ich sag's mal, wie kann ich das charmant formulieren? Viele öffentliche Stellen haben da ja auch eine ganz besondere Erwartungshaltung an ihre Datenschutzbeauftragten, was sie jetzt alles zu tun und zu machen haben. Und das, also jedenfalls ist das, was mir da so zugetragen wird. Nun kriege ich natürlich auch nur ein kleines Delta mit, ne? Und das, wo es eben gerade die Probleme gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht seitens der sächsischen Aufsichtsbehörde so eine kleine Unterstützungshandlung war, dass man eben sagt, okay, das ist schon grundsätzlich eine Pflicht der Verantwortlichen. So. Ich bin ja auch sowieso, ich meine, ich bin ja jetzt im Zuge
kleines
der
Easter Egg, meinst du?
Verschlankung oder der Modernisierung, wenn sie jetzt die Datenschutzbeauftragten wirklich wegrationalisieren wollen, also beziehungsweise die 20er-Regel im WDSG, bin ich auch mal gespannt, wie das sich dann auswirkt und mit der Erwartungshaltung. Und wenn dann keiner mehr da ist auf einmal und die dann merken so, okay, und dann, wenn sie dann auf die Idee kommen, okay, dann fragen wir halt die vorher den DSB gemacht haben und die dann merken, okay, die dürfen gar nicht mehr beraten, weil es gibt in Deutschland so ein Rechtsdienstleistungsgesetz, das dann greift und dann haben wir auch ein Problem. Das wissen halt viele auch nicht. Übrigens auch ein schöner Punkt, was auch ganz oft an mich vorangetragen wird, hatte ich jetzt auch gerade in den letzten Monaten ein Webinar für meine Datenschutz-Pro-Mitglieder, heißt das immer. Das sind die Leute, die ich da so ein bisschen begleite im Bereich Datenschutz, wo es darum ging, was dürfen denn eigentlich Datenschutzbeauftragte? Wo dürfen sie beraten, wie es zwischen intern und extern zu unterscheiden? Und was sagt das Rechtsdienstleistungsgesetz? Und da haben halt auch ganz viele Angst und Sorge, die in großen Teilen, sage ich mal, gar nicht begründet ist, wenn man sich an die Regeln hält. Und für intern ist das sowieso nicht das Problem. Aber wo man eben auch merkt, okay, da gibt es eben echt viel Unsicherheit. Und das ist schon, ja, auch insoweit ein Berufsbild, das gar nicht so einfach ist.
Ich habe das ähnlich beobachtet, Stefan. Ich habe gesehen, dass enorm angezogen ist, gerade die letzten, wirklich, also die letzten Jahre, wirklich die letzten 2, vielleicht 3 Jahre, durch die ganzen, sehr unspezifisch jetzt von mir, aber die digitalen Rechtsakte, die noch hinzugekommen sind in den letzten Jahren. Da habe ich diese Fragestellung immer wieder häufiger erlebt. Also zu meiner Beobachtung, dass was darf ich alles noch beraten oder was ist eigentlich auch noch Datenschutz? Vor allen Dingen, wenn dann überall drinne steht, die DSGVO bleibt unberührt. Natürlich für gerade die DSBs, nicht nur die, aber gerade die nicht Juristen sind, eine enorme Herausforderung.
Ja, absolut.
Auch für die Juristen sind übrigens. Also davon mal ganz ab. Aber da habe ich es ganz besonders beobachtet, dass das sehr, sehr schwierig ist, auch zu handeln. Und die Abgrenzung, aber auch die Überschneidungen, die notwendigerweise ja auch betrachtet werden müssen, gut herauszuarbeiten und sich dann da auch sicher zu fühlen.
Ja.
Weil na klar rede ich auch was zur KI-Verordnung. Ist so logisch, na klar.
Es wird ja auch keinen Weg dran vorbeiführen, weil das alles sehr miteinander verwoben ist und gar nicht vollständig entflochten werden kann. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass da die Datenschutzbeauftragten ein bisschen im Regen stehen gelassen werden durch, es kann man drüber streiten, ob das Rechtsdienstleistungsgesetz noch rechtspolitisch jetzt sinnvoll ist. Ja, nein, will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich bin da klopfen auch in meiner Brust 2 Herzen, weil ich einerseits es auch nicht gut finde, dass viele so IT-Berater jetzt gar nicht als DSB, sondern da Leistungen anpreisen, wo man ganz klar sagen würde, das ist eine typische anwaltliche Dienstleistung, ne? Wo ich auch sage, so Leute, das geht jetzt auch echt nicht. Aber wenn du jetzt schon im Bereich Datenschutz bist und Datenschutzbeauftragte bist, dann glaube ich schon, dann wirst du nicht umhinkommen, gerade auch in diesen Digitalakten irgendwie mit deinen beratenden Auswüchse irgendwie loszuwerden. Ne? Aber es muss ja nicht nur das sein. Es reicht ja schon ein Auftragsverarbeitungsvertrag. Wenn der eine satte Haftungsklausel da drin hat, dann wirst du eben auch sagen, okay, dann werden jetzt viele DSB, die jetzt nicht irgendwie Jura studiert haben, die werden da möglicherweise schon an ihre Grenzen stoßen, weil sie jetzt nicht die letzte, jüngste Rechtsprechung des BGH oder der Oberlandesgerichte zu bestimmten Haftungsfragen kennen. Und dann, dann muss man sich eben auch trauen zu sagen, so, sorry, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Und für diesen Punkt braucht ihr eben entweder eine interne juristische Beratung oder eine anwaltliche Beratung extern. Das ist da auch völlig okay, das zu sagen. Ne?
Total. Ich glaube sowieso, du hast ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen auf, also quasi ermuntert, sich gut abzugrenzen. Ich glaube, dass das also für alle Beteiligten gut ist. Denn wenn die Aufgabe von der DSB oder dem DSB so uferlos werden und einfach gar nicht mehr konturiert sind, man wird ja auch gar nicht, also ganz ehrlich, dann ist die Frustration wirklich so oder so vorprogrammiert. Das schränkt mit Sicherheit einen auch die, vielleicht sogar die Qualität dann der Arbeit ein, weil auch wenn schon manche denken, man braucht nur einen kleinen Datenschutzmokel für das alles, was ich auch schon für ein Gerücht halte, aber auch wenn man das glaubt, da muss man fairerweise sagen, die Aufgaben, die da alle sind, und man kann ja von den ganzen Dokumentationspflichten halten, was man will, ja, also, aber sie sind ja nun mal da. Und das muss ja auch irgendwer machen oder mit betreuen oder wenigstens kontrollieren. Alleine das macht schon genügend Arbeit. Und die ganzen Leute dazu anzutreiben, im Zweifel den vielleicht ja sogar guten Prozessen, die ein Unternehmen hat, auch dass das dann auch wirklich umgesetzt wird. Also dann, da bin ich schon genügend beschäftigt. Das ist eine Vollzeitaufgabe. Überhaupt gar keine Frage. Und wenn dann noch einer findet, weil in Data Act ja auch das Wort Data ist, macht das ja bestimmt der Datenschutzbeauftragte da. Genau. Prost Mahlzeit.
Ja. Ist doch richtig.
Steht doch Data drauf. Verstehe ich nicht.
Eben. Einmal Data, immer Data.
Ja, ja, genau. Und dann auch gerne dieser Spruch, gerade den kenne ich also eher vor allen Dingen von Management-Ebene. Die wollen dann ja auch alle 100% compliant sein. Also entweder ist es ihnen total egal, weil sie irgendwie krass datengetriebenes Geschäftsmodell haben. Da redet keiner von 100% compliant. Aber alle anderen, ja, also das ist ja uns sehr wichtig und da wollen wir ja, also Frau Stoll, also machen Sie doch mal. Und am besten, genau. Sie bescheinigen uns das.
Ja, ja, genau. Das ist übrigens auch ein schönes Ding, was auch häufiger doch vorkommt. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, dass jetzt, da kommen auch wieder bei mir Anfragen an, ja, ich habe jetzt hier so ein, ich soll hier die TOM bestätigen, also die TOMs bestätigen als Datenschutzbeauftragter. So, das habe ich noch nicht gehabt. Nicht so, ja, das ist wieder so 90er-Jahre-Scheiß. Ne? Das war früher mal so. Dass da war, du musstest so als DSB dann immer die TOMs bescheinigen, dass die so okay sind. So, so nicht so mit Sachen so, du bescheinigst gar nichts. Ne? Das ist, wenn du das gerne machen möchtest, kannst du das tun. Du bist ein freier Mensch und du darfst ja kontrollieren, das ist dein Job. Und dann, wenn du dich dann damit besser fühlst, dann schreib da was runter. Aber ich sage dir, das ist echt keine gute Idee. Bist du sicher, dass das alles so stimmt, was da steht? Oder willst du deinen Kopf dafür hinhalten? Ne? Also ich meine, die Liebe zum Arbeitgeber oder zum Kunden hört ja auch irgendwann mal auf. Und das ist, also ich sag mal, die meisten sind ja schon, also jedenfalls in meiner, so wie ich das erlebe, ich kann jetzt nicht sagen, dass man jetzt nur mit ethisch, moralisch nicht korrekt handelnden Unternehmen zu tun hätte oder öffentlich stellen. Das kann ich nicht. Also die meisten, mit denen ich zu tun habe, haben zumindest ein schlechtes Gewissen, wenn sie jetzt irgendwie mal Bock missbauen. So, und bei den meisten ist zumindest der gute Wille da, das muss ich auch ganz deutlich sagen. Aber dann jetzt trotzdem als DSB da irgendwie TOMs zu bestätigen, so, dann sagt man auch so, ja. Und dann fragen die, ja, was soll ich denn jetzt machen? So, dann frag den Auftraggeber freundlich, wo die Rechtsgrundlage dafür steht, dass du als DSB das da bezeichnen sollst. Und dann hörst, und dann, ich so, ja, dann hörst du nichts mehr.
Nein.
Und dann, ja, dann ist alles gut. So, ach so, jo, ja, du musst halt einfach nur, das ist eine Beamtenbillard sozusagen, also immer die Kugel woanders hinschieben. Das lernt man ja bei Juristen eigentlich immer ganz schnell. Spätestens Wolf in der Yard. Also die Zuständigkeitsfrage, ne, ist immer ganz gut. Immer sofort weg. Dann weg den Ball und dann ab ins andere Feld. So, das ist halt auch gut. Und auch da darf man eben sagen, so, hey, du bist nicht hier everyone's darling, sondern du kannst eben ganz klar sagen, hey, ist nicht mein Job. Steht nicht in 37 drin, an DSGVO, steht nicht in 39 drin.
Freu niemand.
Thema zu Ende. Ne, war's.
Ja, ich glaube, was ich ganz häufig sehe, ist eben, also ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, ist diese Unsicherheit, die da eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen auch, wenn einem das mit so einer überzeugten Haltung angetragen wurde.
Ja.
So, das ist, und ich kann das natürlich verstehen. Und gerade, wenn du gerade frisch startest, um Gottes Willen, du hast gerade warst jetzt gerade 5 Tage auf dem Lehrgang. Der war auch ganz schön teuer. Dein Arbeitgeber findet, du bist jetzt ausgebildete Datenschutzbeauftragte und das muss ja jetzt auch laufen. Und dann kommt einer und sagt das zu dir, mal abgesehen davon, dass du immer noch damit voll den Struggle hast, alle Abkürzungen gerade zu halten, geschweige denn, wer ist denn dieser Tom? Und das ist auch voll fair, finde ich, wenn man ganz am Anfang steht. Das ist ja auch überwältigend. Also alle, nicht nur Rechtsgebiete, das ist ja nicht nur in Jura so, das ist ja überall anders so. Alles hat ja seine eigene Sprache. So, und du kommst ja gerade so klar und jemand legt dir das hin und du glaubst, du musst es machen. Ich kann das schon nachvollziehen. Und wenn du dann alleine bist, also wirklich allein, halte ich für eine wirklich anstrengende Nummer, weil im Zweifel probierst du es ja vielleicht, weil du denkst, ah, ich müsste das jetzt machen.
Ja.
Und da kommt man ja ganz schnell an ganz natürliche Grenzen, die gar nicht in der persönlichen Befähigung liegen oder dem eigenen Know-how oder so, sondern tatsächliche Grenzen, die einfach bestehen, weil die Dinge so sind, wie du sie auch schon geschildert hast, weil ich das vielleicht gar nicht wissen kann. Und dieser Konflikt, also auch diese Unsicherheit dann auszuhalten, plus vielleicht die Last einer Verantwortung zu spüren, die man von Anfang an hätte nicht haben dürfen, ist natürlich sehr, 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 sehr schwer. Erfahrenen Leuten würde ich sagen, mal abgesehen von deinem Plädoyer zum Grenzen setzen, würde ich sagen, seht es doch vielleicht auch als Chance.
Ja, wie meinst du das?
Technisch organisiert. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Tom als Beispiel. Wenn du das erste Mal als interne DSB die Tom auf dem Schreibtisch hast, du sollst jetzt irgendwem bestätigen, du hast aber noch nie sonst vorher damit zu tun gehabt, ist es vielleicht unabhängig von dem Fall eine gute Situation, um mal zu sagen, Mensch, vielleicht gucken wir uns das mal an. Vielleicht schauen wir uns die Tom wirklich mal an. Vielleicht werde ich besser befreundet mit meiner IT-Abteilung. So, und DSB und IT-Abteilung ist ja auch immer noch mal so ein ganz eigenes Thema, finde ich.
Ja.
Und dann zu sagen, ich nehme das mit auf, weil die Umsetzung ist ja durchaus eben, ist ja nun mal Pflicht und darf ja gerne auch mit kontrolliert werden. Aber halt einfach irgendwas bestätigen, blanko, ist vielleicht eine schlechte Idee. Und vielleicht ist man dann als DSB auch eine wirklich, also das kann, finde ich, sehr erfüllende Arbeit sein. Wenn du da deinen Laden voranbringst und mit denen das zusammen erarbeitest, keine Ahnung, woher die sich das zusammen kopiert haben vielleicht, was sie da zusammengeschrieben haben, aus vielleicht 5 anderen, die sie woanders gesehen haben. Vielleicht sind sie aber auch total authentische, Tom. Kann ja durchaus sein. Also ich will das ja auch gar nicht sagen, dass es alles schlecht ist. Aber dass man das hinterfragt und auch so Grundthemen wie Stand der Technik dann eben auch anschieben kann, das kann ja ein richtig toller Hebel sein. Vielleicht nicht, wenn ich meinen 3. Tag DSB bin. Vielleicht ein bisschen viel. Aber wenn ich schon ein bisschen länger dabei bin, also das meine ich mit als Chance sehen.
Ja.
Denn genauso, wenn man als Letzte abgeholt wurde zu einem Thema in einem Prozess. Das erstmal, ganz ehrlich, ist einfach nur Kacke. Du fühlst dich Mist, du hast totalen Druck, das ist einfach nur richtig Mist. Aber dann vielleicht, wenn man den Druck ein bisschen abschütteln konnte, sich vielleicht auch gut positioniert hat und eine Grenze gesetzt hat, dann zu sagen, liebe Leute, hier läuft irgendwas falsch bei uns, wir brauchen dafür einen anderen Prozess. Und dann hat man ja vielleicht irgendwann dieses cool funktionierte Datenschutzmanagementsystem, was du vorhin schon gesagt hast, was dann vielleicht dann auch hilft. Ich kann nicht anders, Stefan, ich bin unverbesserliche Optimistin. Ich muss dafür jetzt auch einfach meine Lanze brechen, dass das ja auch eine Chance sein kann.
Ich finde das auch gut. Also ich habe ja auch eine Neigung zum Optimismus. Und ich glaube auch schon, dass man das alles auch positiv sehen kann und dass du deinen eigenen Weg da finden darfst, so, mit dem du halt selbst für dich damit glücklich wirst und manchmal vielleicht auch nur deinen Frieden damit machst. Aber ich will das jetzt auch gar nicht so darstellen, als wäre das jetzt irgendwie so ein ganz merkwürdiges Berufsbild. Es ist ja eigentlich noch nicht mal ein richtiges Berufsbild. Wir arbeiten ja daran, dass es überhaupt so ein Berufsbild gibt. Es gibt ja keine Ausbildung in dem Sinne, sondern die Leute machen irgendwo, beginnen da ihr Fachwissen irgendwie zu erlernen und versuchen das dann irgendwie da hinzubekommen. Und ich bekomme auch ganz häufig E-Mails so, ja, ich bin jetzt hier frisch vom Kurs und kannst du mir so einen Fahrplan geben für die ersten 100 Tage? Das ist so für diese 100 Tage, diese sagenumwobene 100 Tage. Ich so, ja, cool. Nee, kann ich nicht. So, hätte eine Idee, aber ich kann dann auch nur berichten, wie ich das machen würde, aber ja, es ist halt echt schwierig. Und mir tut es dann, was mir ganz besonders leid tut, wenn dann wirklich Leute sich da so reingefriemelt haben und wirklich auch da so fit sind mittlerweile und auch so ein Gefühl dafür entwickelt haben, was ist möglicherweise richtig, was ist falsch und wie kann ich beraten, so dass es vielleicht auch zu den Geschäftsideen und Geschäftsvorstellungen passt und wie das alles irgendwie in Einklang bringen können. Und wenn man generell sowieso ganz gut ist in der Entscheidungsfindung und zuhören kann, das Problem ist ja häufig gar nicht der Datenschutz, sondern das Problem ist manchmal, wenn man von Anfang an mit dabei ist, dass halt die anderen im Prinzip den falschen Weg gewählt haben. Das ist ganz häufig so, dass die Lösung gar nicht irgendwie im Datenschutzrecht liegt, sondern ich finde es einfach so, meine erste Frage ist eigentlich immer, was ist das gewünschte Ergebnis?
Ja.
Ja, wir wollen jetzt mit Datenschutz, wir wollen dich jetzt fragen, wie ist das nicht so? Das ist nicht meine Frage. Meine Frage ist, was ist das gewünschte Ergebnis? Wie sieht das denn richtig aus für euch? So. Und dann kann man überlegen, okay, wie kommen wir da hin? Und dann sieht man ganz häufig, dass ich einen ganz anderen Weg einschlagen würde, der meistens viel weniger Reibung hat und trotzdem datenschutzfreundlicher ist und man halt so zum Ergebnis kommt. Das kann auch total erfüllend sein, dass man halt merkt, so, okay, cool. Dann kann man sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das habe ich jetzt mal richtig geil gemacht und alle sind happy. Ja. Und das sind dann auch so diese schönen Momente, die man an ihm haben kann und wo man sagen kann, okay, das macht mir dann auch echt Spaß. Und da gibt's trotzdem, dann bist du jetzt so fit und dann berätst du auch, nee, unsere Aufsichtsbehörde, habe ich auch nachgelesen, die vertritt die und die Auffassung. Und was dann maximal nervig ist, dass du dann mitbekommst, dann sagen die, ja, pass mal auf, kommt der Geschäftsführer irgendwie, ja, ich war letzte Woche hier auf so einem Treffen von der IHK, da ist ein anderes Unternehmen, die haben dann genau das Gleiche gemacht wie wir, wo du gesagt hast, das dürfen wir nicht.
Mhm.
Die machen genau das und weißt du was, die waren bei der Aufsichtsbehörde und die haben denen gesagt, das war kein Problem.
Oh.
So, und wo du dann denkst so, ey, wow.
Boah, low blow.
So,
oh.
Ne?
Oh, shit.
So, und das ist jetzt aber auch kein No-Front hier gegen Aufsichtsbehörden, sondern ich bin ja auch ein großer Freund davon, dass Aufsichtsbehörden eben so sich da hinstellen und eben auch offen sind für kreative Wege. Das sollen sie auch sein, das ist völlig okay.
Ja.
Aber wenn dann eine Hausmeinung nach außen publiziert worden ist, dann halt intern was anderes zu sagen, das ist dann halt echt so ein bisschen unschön. So, dann lässt man halt den DSB so ins offene Messer laufen. Das hat es leider auch nicht nur einmal gegeben. Ne? Das ist dann auch so, wenn du denkst, okay, ja, shit, okay.
Ja. Oh ja, da hätte ich aber auch wirklich viel Mitgefühl. Zumal, man muss ja fairerweise sagen, als DSB, wenn du sagst, okay, meine zuständige Aufsichtsbehörde sagt halt irgendwie ABC und das machen wir, du machst dich ja häufig sowieso schon nicht beliebt, weil du ja wahrscheinlich zu irgendwas Nein gesagt hast.
Ja.
Wahrscheinlich. So. So. Du hast nicht Nein gesagt, weil du vielleicht wirklich selber denkst, nein. Vielleicht hast du sogar gedacht, könnte man ja auch anders sehen. Aber vielleicht auch, weil die Unternehmensstrategie gar nicht so konfrontativ ist. Ja, nicht alle Unternehmen sind super risikoaffin im Datenschutz. Also manchmal kriegt man so den Eindruck, als ob allen der Datenschutz da egal wäre und der kommt halt das Bußgeld mir doch egal. Also das habe ich in meiner Beratungspraxis noch nicht erlebt.
Mhm.
So eine Null-Bock auf Datenschutz ist mir doch egal, das schon, aber nicht, wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht. Dann sind dann auf einmal alle dann doch wieder relativ schnell dabei und sagen so, vielleicht wollen wir das ja doch nicht so. Und dann hast du das gemacht. Es ist, muss ich anfühlen, wie ein Tritt gegen Schienbein. Also ehrlich, also da habe ich, ja, wow, fühle ich.
Ja,
harte Nummer.
Also es ist auch schon vorgekommen, ich bin ja auch ab und an mal in Aufsichtsbehörden, also in den Verwaltungsverfahren und auch dann im anschließenden Bußgeldverfahren hier und da mal als Anwalt unterwegs. Und da kann man natürlich auch mal hands-on berichten, so ja, was denn das Risiko ist und was möglicherweise zu erwarten ist.
Ja.
Und wenn es gut ist, dann kennt man vielleicht sogar die handelnde Person bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde, die gerade zuständig wäre, auch noch ganz gut. Und dann erzählt man dann irgendwas und berät dann schon, okay, wer kann ja als Strafverteidiger damit dazukommen, weil man da ganz gerne im Team berät. Also nicht, ich würde jetzt nicht die Strafverteidigung machen. Und dann gibt es eben ganz häufig Unternehmen, die sagen, nee, machen wir nicht, ist zu teuer. Da gehen wir jetzt so rein und so weiter und mit ihnen eigene Vorstellungen reingehen. Und manchmal klappt auch das. Ne? Dann kommen die da mit irgend so einem Kleckerbußgeld raus, wo ich vorher gesagt hätte, so, das wird auf jeden Fall fett sechsstellig. Ne?
Ja, krass, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in deinem Beispiel ist natürlich ein Punkt dabei, wenn die Aufsichtsbehörden beraten. Ich bin ja total happy, dass es Aufsichtsbehörden gibt, die auch einen Beratungsauftrag sehen.
Ja.
Und ich glaube, damit geben sie ganz viel in die Unternehmenslandschaft und helfen im Durchschnitt auch extrem Unsicherheiten abzubauen.
Ja,
und
absolut.
Auch Sachen zu ermöglichen, die vielleicht nicht so ganz einfach sind. Herr Fuchs hier von der Aufsichtsbehörde in Hamburg hatte in unserer letzten Folge hatte einen Fall, die das alle schon gehört haben, sorry, dass ich das jetzt nochmal wiederhole, aber er hat KI-gesteuerte Videoüberwachung im Schwimmbad mitgebracht als Fall. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, also hört bitte rein, es ist wirklich ein cooler Fall. Und das Schöne ist eigentlich, wie er erklärt und Stück für Stück aufbaut, wie sie beraten haben, was sie quasi abgewogen haben. Und es ist natürlich da ganz viele Fragestellungen gab und auch harte Grenzen geben musste und so weiter und so fort. Aber eben am Ende findet das jetzt in Hamburg statt.
Mhm.
Das ist das Ergebnis. Mhm. Vielleicht nicht ganz alleine so, wie da ging es also für alle Hamburger Zuhörerinnen und Zuhörer, also ging um Bäderland und das hat er auch so erzählt, also kann ich das ja wohl auch. Aber dann war es ganz witzig, weil das gibt es jetzt in den Bäderländern und, warte mal, ist das der richtige Plural? Bäderländer von Bäderland Hamburg? Na, weiß ich nicht. Egal, ihr seht es mir hoffentlich nach. Auf jeden Fall, das finde ich schon spannend, dass das dann kommt, auch wenn vielleicht, also bei mir gingen alle Störgefühle, ging alle an, Herr Fuchs brachte das auch wirklich gut auf den Punkt und er meinte, man ist ja doch eher etwas weniger bekleidet im Schwimmbad. Und möglicherweise hat man da mehr Steuergefühle. Ganz prinzipiell. Und hat er natürlich recht. Aber es zeigt auch, dass eine Konsultation quasi und auch also wirklich den Schritt, das finde ich super. Ich finde super, dass das geht. Ich finde toll, dass es Aufsichtsbehörden gibt, die sich dem auch annehmen, um auch ein Enabler auch mitzuwerden. Also das sind schon gute Sachen.
Ja.
Aber dein Beispiel zeigt natürlich auch, wie so ein Zusammenspiel auch so richtig schief gehen kann. Insbesondere auch für die DSBs, die natürlich da auch für, also ich glaube, durch die Reihe weg für mehr Datenschutzcompliance auch kämpfen. Also definitiv.
Das ist halt echt, ich glaube, das ist einfach dumm gelaufen, ne? Also so das hat niemand gewollt und bin ja generell ein Herz für Aufsichtsbehördenmitarbeitende, weil die haben echt keinen einfachen Job.
Nee.
Und ich würde das auch nach heutigen Maßstäben nicht machen wollen. Also ich habe ja noch mal eine Zeit lang gejobbt im ULD sozusagen und da mitgearbeitet, aber das, also ich hätte da heute echt, glaube ich, keine Lust zu. Und deswegen, ich habe da echt Hochachtung, wer das macht. Gerade weil da viele Leute sind, die echt ein beachtliches Niveau haben und mit denen man auf Augenhöhe da echt hochkomplexe Sachverhalte diskutieren kann.
Absolut.
Also das ist dann teilweise echt schon echt eine wahre Freude. Und ich glaube, dass denen auch Spaß macht dann, da so eine Herausforderung zu haben und eben nicht nur die Eingaben zu haben, wo man halt immer manchmal auch als Aufsichtsbehörde hier und da vor den Karren gespannt wird, vor dem man gar nicht gespannt werden möchte. Aber man muss eben, weil man eben keinen Opportunitätsbetrieb hat, noch nicht, wo man eben jetzt freier entscheiden könnte, welche Maßnahmen man jetzt oder welche Verfahren man jetzt hier primär betreiben möchte und welche nicht. Also das ist echt ein schwieriges Feld. Also das muss man den Mandanten auch immer erklären. Die haben ja auch häufig so ein Bild von der bösen Aufsichtsbehörde. Das ist so das Pendant zur Finanzverwaltung. Da kommt man auch nicht jetzt wirklich so, kommt große Freude auf, wo man sagt so, dass ja hurra, wir haben jetzt eine Betriebsprüfung, das ist jetzt das, worauf ich mich jetzt 3 Jahre gefreut habe, sondern bei Aufsichtsbehördenmitarbeitern ist das eben auch so, dass die häufig die Vorstellung haben, dass das Leute sind, die zum Lachen in den Keller gehen und dann muss man denen erstmal beibringen, dass das mitnichten ist, sondern dass man denen mit vielen von denen eben genauso gut ein Bier trinken gehen kann wie mit anderen Leuten und es ist einfach ein Querschnitt ist und mit manchen kommt man klar, mit manchen eben nicht und
das ist ja normal.
Alles fein. Solange man sich eben fair und auf Augenhöhe und mit Anstand, sage ich mal, verhält, dann sollte das schon ganz gut funktionieren.
Ja, auf jeden Fall. Als letzten Punkt habe ich heute noch mitgebracht, so als Sachen, die ich ganz viel beobachtet habe über die Jahre ist. Und das ist für die internen DSBs, ich glaube, also bei den Fällen, die ich hatte, das hatte das höchste Frustpotenzial, war, dass Datenschutz immer erst dann ernst genommen wurde, wenn irgendwas schiefgegangen ist.
Ja.
Also das wurde, und ich kann das, also als Externe, ich sage das jetzt mal ganz ehrlich, ging mir das oft nicht so, weil vielleicht ich auch das Glück hatte, dass nie irgendwas so schief ging, dass es so richtig, richtig schief ging, sondern eher noch mit blauem Auge davongekommen. Ich habe das immer eher positiv gesehen, weil ich immer den Eindruck hatte, das war wie so ein krasser Wake-up-Call und dann gingen immer auf einmal die Dinge danach. Aber für die Internen kann ich das total verstehen, weil die haben gefühlt schon gegen Windmühlen gekämpft über Jahre und haben immer wieder gehört, das brauchen wir das wirklich und das sieht doch keiner so streng und das wird schon nichts passieren oder irgendein Äquivalent. Und dann, wenn dann irgendwas war, dann so diese, ja, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Also das so gedreht wurde. Und das haben aus meiner Erfahrung gerade die Internen viel krasser erlebt. Das hat zu mir noch keiner gesagt. Ich glaube, das traut sich auch keiner in solchen Konstellationen. Das ist, glaube ich, etwas, was ein Externer weniger stark hört. Außer du sagst gleich, ja, das habe ich auch schon x-mal gehört, Laura. Dann nehme ich natürlich alles zurück. Aber das ist was ich ganz oft gesehen habe. Und das hat natürlich massives Frustpotenzial. Also kann ich auch sehen. Ich habe das 10-mal gesagt und keiner hört auf mich und dann passiert wirklich was, welcher Form auch immer, weil dann ein krasser Datenschutzvorfall passiert oder eine Beschwerde reinflattert oder das eskaliert in einem arbeitsrechtlichen Verfahren oder ja, diese Konstellation quasi.
Ja, es gibt mittlerweile auch Konstellationen, das habe ich jetzt auch in 2 Fällen mitbekommen, wo mir das zugetragen worden ist. Da sind interne DSB, die so ein bisschen unliebsam geworden sind scheinbar, wobei ich jetzt damit beiden Personen auch persönlich gesprochen habe und jetzt nicht so recht nachvollziehen konnte, warum das jetzt irgendwie da schlimm gewesen sein soll. Aber wo dann wirklich auch mit externen Anwaltskanzleien dann daran gearbeitet wird, das Fachwissen des DSB dort zu erschüttern beziehungsweise anzuzweifeln. Ne? Und das finde ich halt echt eine Nummer,
um sie loszuwerden.
Vermeintlich. Ne? Oder einfach, um vielleicht etwas Gefügigkeit zu erreichen. Das kann ja auch durchaus sein. Also das sind auch Momente. Und das ist dann wirklich harter Tobak, wo man dann sich überlegen muss, okay, wie lange will ich mir das jetzt antun als Mensch?
Total.
Ja.
Also unabhängig davon, ob es berechtigt ist oder nicht, Ist ja die Frage, ja. Möchte ich in einem solchen Umfeld arbeiten?
Ja, ja, genau.
Zumal die Rolle des Datenschutzbeauftragten, also wir haben jetzt natürlich viel darüber gesprochen, das war ja auch Sinn der Folge, wir wollten ja ein bisschen die Pain Points ein bisschen durchsprechen heute, aber es kann ja einfach auch eine total schöne Aufgabe sein. Also man kann auch als DSG super integriert sein, man kann ganz viel Spaß haben in Projekten. Ich mag total gern, dass ich so viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen kann als externe Datenschutzbeauftragte. Oft setze ich mich in ein Meeting und sage, so, ich stelle mich jetzt ganz dumm, ihr müsst mir das jetzt erklären, ich mache nicht, was ihr jeden Tag macht, erzählt mal. Ja. Und ich gehe definitiv viel klüger aus den Terminen raus als vorher und ich lerne einfach ganz viel über Sachen, die ich sonst wahrscheinlich nie gelernt hätte. Also das hat man ja gerade überhaupt so auch in der anwaltlichen Praxis, hat man ja auch oft diesen Vorteil, dass man eben ganz viele Bereiche kennenlernen kann. Ne? Aber es ist ja auch schön, aber ich kann da jedem nur raten, man kann auch in anderen Unternehmen Datenschutzbeauftragte sein. Also jetzt mal ganz ehrlich, also kann man sich dann auch mal fragen, ob das denn der richtige Arbeitgeber ist. So, Zwinker, Zwinker.
Ja. Aber dein Beispiel, das finde ich nämlich auch gerade das Schöne, dass man unwahrscheinlich viele Sachen mitbekommt, mit denen man sonst nie Kontakt gehabt hätte. Ich mache zum Beispiel immer im Frühjahr mit einem Konzern, für den ich tätig bin, da machen wir immer so Standortbesichtigungen. Und ist halt echt, das ist wie Sendung mit der Maus. Kennst du das noch früher, wenn so eine Fabrik erklärt worden ist? Ja. Und ich liebe das ja, das ich ist so auch. Geil. So, wo du dann echt in so eine Rapsmühle reinkommst und erklären die wirklich vom, der Raps wird angeliefert und wie nachher das Öl da rauskommt und in welchen Konstellationen und so. Ja. Und da kann ich Stunden verbringen, ne? Wo ich auch nachher so, ja, scheiß auf Datenschutz, erzähl mir das mit dem Raps nochmal. Ne? So.
Ja, genau. So. Ich bin auch schon auf das Dach von einem Rechenzentrum draufgekrabbelt, weil sie da noch eine extra redundante Anlage hatten. Das bin ich hoch durch 10 Luken, mir egal, muss sein. Finde ich super. Kann ich total verstehen.
Ja. Ja, so. Manchmal, ich war auch schon mal in Stockholm im Rechenzentrum, weil ich das Blech anfassen musste, um es zu segnen, das Serverblech, damit ich da gewesen bin. Das war original Anforderung eines Krankenversicherers, der meine Mandantin war Auftragsarbeiter.
Ernsthaft?
Das war Anforderung, dass ich den Server gesehen habe. Deswegen haben wir dann nach Stockholm geflogen und war im Rechenzentrum und dann hab dann den Server gesegnet mit meinen Händen und davon haben wir ein Foto gemacht und dann war alles gut.
Sehr schön. Also hätte ich aber auch nicht Nein gesagt. Ich bin immer gerne in Stockholm. Hm?
Ja, aber ich war nur 2 Stunden da. Das war schon ein bisschen...
Oh, das ist aber schon ein bisschen schade.
Naja, das war wirklich Flieg hin, Taxi hin, Rechenzentrum, Foto, zurück zum Flughafen, zurück. Das war sehr unnötig.
Also ich würde die Reise für dich anders planen. Also das kann ich dir mal sagen.
Das ist Jahre her. Ich hätte würde das heute allein schon aus Klimaaspekten so nicht gutheißen. Und, aber das war damals eine andere Zeit.
Das war definitiv anders, das stimmt. Ja, das stimmt.
Aber ich habe noch einen letzten Punkt, ist aber wirklich der letzte, der mir nämlich auch immer wieder angetragen oder bei mir ankommt von DSB, die ganz frustriert sind. Das sind dann externe DSB, denen wurde gekündigt. Und dann wird das Vertragsverhältnis ja beendet, das kommt vor, das kommt gerade aktuell häufiger vor, weil die wirtschaftliche Lage eben auch da so langsam, glaube ich, so durchsickert, dass es für viele Unternehmen gerade ein bisschen schwieriger wird. Und dann wird das Verhältnis beendet und dann guckt der externe DSB irgendwie zufälligerweise ein paar Wochen nach Beendigung dann auf die Website und da steht er immer noch als DSB benannt.
Ah.
Und dann fragen die immer so, was mache ich denn jetzt? Nicht so, wie viel Eskalation möchtest du denn haben?
Ja, ich wollte gerade sagen, also da ist ja eine Menge möglich. Also das kommt ja vielleicht auch, wie sehr haben die mich geärgert? Wie ist das auseinandergegangen, würde ich sagen?
Die meisten haben da, also ich habe jetzt keine erlebt, die da wirklich Groll hatten oder so, sondern die fanden es aber nur unfair. Ne? Weil ganz ehrlich, es kann ja nicht sein, dass sie jetzt so, und es gab aber einen Fall, da hat dann das Unternehmen wirklich gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben das Passwort für die Website, für die Administration, wir haben es verbaselt, wir kommen da nicht mehr rauf. Das ist natürlich auch ein schönes Beispiel für Verfügbarkeit von Daten.
Oh mein Gott. Oh, die Zuhörer können es nicht sehen. Aber ich musste mich wegdrehen, meine Augen mit meinen Händen verdunkeln. Um Gottes Willen, was machen denn die Menschen?
Es gibt, ganz ehrlich, du hast sicherlich schon viel Scheiße gesehen, was Unternehmen machen. Ich auch. Und eine Vortragsfolie von mir für so eine DSB-Schulung hier hieß irgendwie seit 20 Jahren die Hände im Dreck, war die erste Folie, glaube ich. Ja, es ist so. Aber es gibt solche und
also,
solche.
Das ist schon so. Ich habe das. Also am Ende hast du ja völlig recht. Ich werde nie bei die Dusche im Serverraum vergessen, als ich mir mal einen Serverraum angeguckt habe. Also von daher, weißt du, du hast schon recht. Warum sollten die nicht das Passwort verlieren? Ganz ehrlich, du hast schon recht. Also,
ja, komm.
Warum nicht?
Ist doch sicher dann. Ist immer noch safe. Das kennt halt keiner.
Super, super, super sicher.
Scheiß auf die Verfügbarkeit, aber hey, safe ist das.
Egal. Okay, ja, aber schon sehr lustig, kann man nicht anders sagen. Aber für diejenigen, aber natürlich, also im Zweifel, ich finde, alle sollten sich bemühen um saubere Enden. Also wenn man sich für einen externen DSB entscheidet und unter anderem ja vielleicht auch, weil man den wechseln kann oder auch Kosten verändern, also oder Budgets verändern sich und deswegen vielleicht auch mögliche Kosten und so weiter. Das finde ich schon alles fair, aber zu sauberen Enden gehört sowas natürlich auch. Und ich kann ehrlicherweise verstehen, dass die da ein Störgefühl haben. Also, hätte ich auch.
Ey, ganz ehrlich, das ist auch echt nicht fair. Ne? Also man kann sich da nicht mit fremden Federn spücken. Erst sagen so, hier, geh mal bitte. Und dann danach so, also sorry.
Nee, finde ich auch.
Aber die Lösung ist halt, also ich empfehle halt immer, frag mal freundlich nach per E-Mail.
Ja.
So, und wenn du dann nichts hörst, was leider dann auch mal passiert ist, dann setz bitte eine Frist, 14 Tage. Und kündige an für den erfolglosen Fristablauf, dass du das dann der Aufsichtsbehörde meldest. Das ist dann auch okay.
Ja, das finde ich auch. Ist auch transparent. Warum sollte es ehemaligen DSBs anders gehen als anderen Betroffenen? Ich sag's mal. Ich meine, manche reagieren halt auch auf nichts, ne? Also es ist halt leider
und die,
so.
Die Meldung bei der Aufsichtsbehörde heißt ja nicht, die haben jetzt hier einen Fehler begangen, sondern es ist einfach nur so, hier nur zur Info, ich bin da kein DSB mehr.
Dann kann
die Aufsichtsbehörde entscheiden, ob sie da was draus machen möchte oder nicht.
Ja, ist richtig. Ist vor allen Dingen dann interessant, wenn die vor allen Dingen einen bräuchten, gegebenenfalls.
Ja, genau. Da könnte man manchmal so auf Ideen kommen.
Na gut, aber wir wollen ja hier keinen anstiften. Ja, aber sag mal, wenn Leute... Och. Okay, ich wollte hier keinen anstiften. Aber sag mal, Stefan, mal abgesehen davon, dass ich natürlich einige deiner Kanäle gut kenne, aber vielleicht nicht alle der Zuhörerinnen und Zuhörer, wo kann man mehr über dich erfahren oder von solchen aktuellen Fällen vielleicht auch bei dir? Was sind so all die Dinge, wo könnte ich die Leute finden? Erzähl doch mal.
Also die beste Möglichkeit ist, glaube ich, mein E-Mail-Newsletter, ganz oldschool per E-Mail, kann man abonnieren auf der datenschutz-guru.de Website. Ist nicht so typischer Newsletter, glaube ich, und muss man wollen. Aber ich sag mal so, es lohnt sich oder ansonsten bestell den halt ab. Aber das ist, glaube ich, nicht so das, was normalerweise so als Newsletter so erwartet werden würde. Vielleicht kann das
ist auch ein Erlebnis-Newsletter, so würde ich den nennen.
Ja, sozusagen.
Aber ich muss für dich noch ein bisschen Werbung machen in einer Sache. Wenn du das ja nicht machst, muss ich das einmal übernehmen. Also auch wenn du da in deinem Bereich schon eine Weile nichts gemacht hast, aber du hast selbst auch gepodcastet. Also in der Vergangenheit.
Ja,
und ich muss dafür Werbung machen, also auch für deine alten Folgen, also gerade wenn Leute da mal reinhören wollen, dass vieles dabei, was an Aktualität überhaupt nicht verloren hat, insbesondere wenn man einsteigt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber deine Podcasts waren das allererste, was ich gehört habe, um in Datenschutz reinzukommen. Das allererste. Das ist ohne dich wäre ich voll lost gewesen. Ich bin total auditiver Lerner. Das war mein absoluter Rettungsanker und das war einfach mega. Und deswegen, ich empfehle das auch jedem, der bei uns angefangen hat und so weiter, weil es einfach so viel da gibt, was einfach wirklich einen immer noch weiterbringt, man immer noch viel lernen kann. Und dein Blog ist halt auch also eine absolut krasse Datenbank. Also möchte ich einfach, ich liebe dein Newsletter und ich lache wirklich, also lache laut, während ich deinen Newsletter lese. so gut finde ich den. Aber ich will auch wirklich deine Sachen, also auch mal zu bestimmten Themen. Deine Suchfunktion übrigens funktioniert auch super für deinen Blog. Also auch wenn man thematisch guckt. Also das ist richtig klasse. Also einmal ein bisschen Werbung. Und wir packen euch natürlich alles auch in die Shownotes, damit ihr das da findet. Plus natürlich alle ehemaligen Folgen, bei denen Stefan schon mal Gast war, damit ihr... Wenn ihr jetzt in Stimmung seid und nach über einer Stunde Podcast sagt, boah, ich will einfach noch mehr davon, dann, also wir versorgen euch. Aber wie immer freuen wir uns natürlich auf eure Anregungen und natürlich eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify ab. Empfehlt den Podcast gerne an andere weitere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und jede Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung. Es bleibt also spannend und ihr findet mich natürlich zum Beispiel auch bei LinkedIn. Wenn ihr wollt, folgt mir dort gern und dann verpasst ihr auch überhaupt keine Updates mehr zum Podcast. Ich mache den Podcast natürlich nicht allein. Wie immer bin ich inhaltlich verantwortlich und produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Infos zum Datenschutz schaut auch gerne auf unseren Blog unter www.dr-datenschutz.de und ihr findet uns natürlich auch bei Blue Sky und Mastodon. Stefan, es war so schön, dass du unser Gast warst. Dankeschön.
Ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.
Danke, dass du der Einladung gefolgt hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und genieß den Tag.